Im nächsten Jahr soll es den zweiten Teil von Der Teufel trägt Prada geben. Ist es wirklich so böse in der Fashion-Industrie?
Ja.
Ja. Eindeutig ja.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wickgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
Ihr Lieben, heute sprechen wir über Trends, denn das Spannende ist, sie entstehen nie zufällig und sie spiegeln wider, wie wir leben, wie wir fühlen, wie wir denken, ob in Mode, Textil, Interior oder Lifestyle. Und die Frau, die heute bei mir zu Gast ist, weiß quasi schon jetzt, was morgen in ist, bevor wir es überhaupt ahnen. Also ich kann sagen, wenn es um Trendforschung geht, führt an ihrem Namen kein Weg vorbei. Sie ist Trendforscherin, Modedesignerin und Fachjournalistin, außerdem Geschäftsführerin der Trendagentur Futurize und CEO des Verbandes Deutscher Mode- und Textildesigner, kennen viele unter dem Kürzel VDMD. Dazu ist sie Vizepräsidentin des Deutschen Designtages, Sprecherin im Deutschen Kulturrat und Dozentin. So, jetzt muss ich mal Luft holen, aber ich finde, das muss mal gesagt sein. Kurz gesagt,
viel, gell?
Sie ist eine der einflussreichsten Stimmen für Design und Trends in Deutschland. Ganz herzlich willkommen im Bunte Wipgloss Podcast, liebe Mara Michel.
Dankeschön. Freue mich sehr, hier zu sein.
Wenn jemand fragt, was du so machst, erzählst du auch immer all das?
Muss ich wohl.
Also dein Intro dauert immer ein paar Minuten.
Immer, ich habe mehrere Hüte auf,
ja,
und Hut 1, Hut 2, Hut 3. Und dann geht das gut.
Ich glaube, dass du auf jeden Fall eine sehr große Visitenkarte hast. Die gibt's ja heute tatsächlich noch. Da muss auf jeden Fall viel drauf passen. Als ich gehört habe, Mara, dass du kommst, auch noch hier zu uns ins Studio, worüber ich mich natürlich sehr freue, habe ich schon mal ein bisschen länger vorm Spiegel gestanden heute und habe überlegt, was könnte ich denn anziehen, was jetzt tatsächlich Trend ist und vielleicht noch bleibt für alle, die uns nur hören. Also ich habe so ein olivgrünes Ensemble an, so ein bisschen Military auch, ja, so. Liege ich damit richtig? Bleibt das noch im Herbst?
Es bleibt für immer.
Es bleibt für immer.
Das ist genau, was du heute anhast.
Ja.
Ist ein Trend in Anführungsstrichen. Ja. Das ist so individuell und so stimmig für deine ganze Person. Ah. Das kannst du in 40 Jahren immer noch tragen. Ich schwöre dir.
Guck mal, und wir haben uns nicht abgesprochen. Also okay, nein. Das kommt auf jeden Fall zu den Sachen, die nie aussortiert werden. Also für alle übrigens, die sich jetzt wundern, wenn man mal genau hinhört, es grunzt und schnarcht. Es ist weder die Mara noch ich. Es ist mein Hund Wilma, den kennen viele von euch schon. Der liegt ja immer hier unterm Tisch. Manchmal ist sie lauter, manchmal leiser. Also das nur zur Info.
Sie riecht unseren Hund und ist hoch interessiert, deshalb blickt sie zu meinen
so,
Füßen.
So, siehst du, daran liegt, ich wollte gerade sagen, sie hat sich nämlich von mir verabschiedet. Mara, bevor wir mal in die Trendglaskugel schauen, vielleicht kannst du vorab mal erklären, wie entstehen denn Trends? Ja, ich habe es eingangs gesagt, nie zufällig. Sie haben auch ganz viel mit
Richtig.
Unserer Gesellschaft und mit uns zu tun. Wie entsteht so ein Trend, den wir dann irgendwann mitbekommen?
Sehr gerne. Also es sind ja immer die, die in dem Beruf arbeiten, die die Umsetzung vornehmen. Und das war bei der Jahrhundertwende im letzten Jahrhundert, also von 19 auf 2, da war das Coco Chanel.
Aha.
Die hat den Anfang gemacht für einen Jahrhunderttrend, was tatsächlich war, die Frauen haben sich befreit von der Männerherrschaft. Klammer auf, im Moment ist da ein Rückschritt da.
Mit dieser Corsage,
wir müssen wieder kämpfen. Und zwar hat sie kurzerhand gesagt, wir sind jetzt nicht mehr Törtchen für unsere Männer mit hohen Pumps und unbequemen Schuhen. Nein, wir ziehen jetzt flache Schuhe an, schmeißen das Korsett vom Körper und ziehen uns legerer an. Und das ist ihr gelungen. Aber nicht, weil sie es diktiert hat, sondern weil so viele Frauen dasselbe gedacht haben und gefühlt haben, das, was du eingangs gesagt hast, das sind gesellschaftliche Strömungen, die einfach da sind. Und die, die da eine Antenne dafür haben, die setzen es als erste um. Und das war schon immer die Mode. Also das, was ich mir an den Körper hole, drückt das aus, was eine Gesamtgesellschaft denkt und fühlt.
Aber das finde ich jetzt super spannend, was du sagst, Mara, weil ich überlege jetzt gerade, Im Umkehrschluss, nun haben wir ja heute auch eine große Bewegung zum Thema Female Empowerment. Ja, die ist ja jetzt auch gerade wieder sehr, sehr stark geworden. Und ich sehe auch wieder ganz viele Corsagen. Was heißt das denn dann für jetzt?
Ja, das hat mich zutiefst erschüttert. Mhm. Ich sag's mal ganz ehrlich. Wir sind als VDMD natürlich mit ganz vielen Modeschulen und Hochschulen verbunden und schauen uns alle Abschlussklassen-Shows an. Und da stelle ich fest, dass wirklich über die Hälfte, wenn nicht sogar bis zu 80% wieder die Corsage im Vordergrund ist. Sehr schön anzuschauen, aber wenn ich das in die Tiefe rein verfolge, bedeutet das, die jungen Leute wollen feste Grenzen haben und nicht irgendwo in der Luft schweben. Da kommen wir ja noch auch beim Beauty-Trend auf solche Dinge noch.
Ja.
Diese Haltlosigkeit und diese Unruhe, die im Moment da ist, die braucht wieder einen festen Halt. Mhm. Und das ist die Corsage.
Spannend.
Es gibt noch einen ganz wichtigen Trend, der auch im vorigen Jahrhundert, das sind ja eruptiv, alle 10 Jahre gab es eine gesellschaftliche Veränderung, die aber immer dahin zielte, Protest gegen Establishment, wir machen das anders, wir wollen nicht bevormundet sein, wir wollen frei sein, und das fing mit der sexuellen Emanzipation an. Mini von Marie Quant. Ich möchte nicht wissen, wie oft und wie vielen Mini-Mädels, die dann wirklich die Minis kurz hinterm Po anhatten, dass da die älteren Damen mit den Stockschirmen hinterhergerannt sind und wirklich laut geschimpft haben. Weil das war eine unglaubliche Revolution. Und in der Folge war dann eine ganze sogenannte Hippie-Generation. Jeder darf den anderen lieben, wie er will.
Spannend.
Und das ist geblieben. Also jetzt versuchen so Machtmänner, muss das ja nicht extra ausholen, sagen, wenn ich da alles meine. Die versuchen das Rad rückzudrehen, das kriegen die aber nicht hin. Das ist im Strom der Gesellschaft, im Gefühl, in der Haltung so fest jetzt verankert, das ist nicht mehr wegzudenken. Dass ich frei sein möchte von Zwängen. Regeln ja. Für das Gefühl, ich bin da, da braucht's Regeln, und wie wir an den Neuaufkommen des Korsetts sehen, die jugendlichen Mädchen wünschen sich das sogar.
Es ist ja so ein bisschen, habe ich das Gefühl, bei der Mode wie bei der Frage nach Huhn und dem Ei, ne? Was war zuerst da? Also ist es am Ende erst die Klamotte oder die Veränderung in der Gesellschaft? Also was folgt auf was?
Ausschließlich Veränderung in der Gesellschaft. Und normale, jetzt in Anführungsstrichen, Menschen, die einen anderen Beruf haben, die im Alltag eingebunden sind, die fühlen das diffus. Und die Designenden, die haben das einfach im Blut, diese Antennen, was da kommt, und können diese Strömungen tatsächlich visualisieren. Das ist im Beauty-Bereich so, das ist im Interieurbereich so. Das ist schon dieses Gefühl, was passiert hier im Moment und wie setzt sich das in Material am Körper um, im Gesicht um, in der Wohnung um. Und letztendlich auch dann in der Politik um.
Ach, spannend. Und was ich aber immer mal wissen wollte, Mara, wie ist es dann am Ende? Okay, jetzt gibt es diese Veränderungen in der Gesellschaft. Wer sind dann, in Anführungszeichen, diese Menschen, die solche Strömungen sehen? Also es ist ja am Ende so, worauf ich hinaus will, ist, dass es dann überall in der Mode diese Entwicklungen gibt. Ja, also zum Beispiel, jetzt tragen dann auf einmal alle wieder Korsett.
Richtig.
Oder es tragen alle kein Korsett. Oder der Mini ist da und dann ist er wieder out. Das ist ja schon so, dass man sagt, okay, sitzt da ein heiliger Kreativer, der jetzt vorgibt, sagt, so sieht das aus, ich habe diese Strömung gesehen. Oder wie muss man sich das vorstellen, dass das dann alle mittanzen?
Nein, das liegt an der Globalität. Wenn du die ganz früheren Jahrhunderte zurückgehst, hatte jeder Landstrich eigentlich seine eigene Form entwickelt und dadurch auch seine eigene Mode. Da konnte man nicht mal Mode dazu sagen, sondern Bekleidung. Und heute sind wir so globalisiert, dass überall gleichzeitig Strömungen wahrnehmbar sind. Und dadurch ist es überall dasselbe.
Weil früher hatte ich das Gefühl, wenn so eine Modewelle kam, kam die oft von einer Brand. Ja, dann hat dann Brand XY, hat auf einmal was ganz Revolutionäres rausgebracht. Keine Ahnung, breite Absätze oder den Plateauschuh oder ein ganz spezielles Stoffmuster. Und heute ist es so, das gefühlt alle ja irgendwie das gleiche. Also ich sag mal, auf
Danke,
einmal war
dass
dieses...
du das ansprichst.
Oder? Es war gefühlt auf einmal Weinrot da. Aber nicht bei einer Brand, die auf einmal gesagt hat, hey, Weinrot, das ist total cool. Es machen alle Weinrot, nur jeder macht es halt ein bisschen anders. Aber so gefühlt findet man alles überall, oder?
Ist so.
Ja.
Also das beste Beispiel ist dieses Vanille oder Buttergelb, was im Moment... Es wundert mich überhaupt nicht, weil das weich ist, liebevoll, umarmt dich eigentlich als Farbe. Und das ist unsere große Sehnsucht.
Aha.
Also was uns in unserer Gesellschaft absolut im Moment fehlt, überall, Empathie. Also ich arbeite dran, dass im Fachausschuss Bildung im Deutschen Kulturrat verlangt wird von der Politik, dass Empathie in Schulunterricht eingebaut wird.
Ja, toll.
Und dass jetzt zum Beispiel Handyverbot, TikTok-Verbot und solche Scherze, finde ich in Ordnung. Weil das wieder Menschen miteinander reden lässt und miteinander kommunizieren lässt. Also auch die Fahrt hierher. Niemand unterhält sich mehr. Und wenn du jemanden ansprichst, sind die so irritiert.
Guck die alle weg.
Was will die denn von mir? Nein, ich mache das ganz bewusst, weil Erziehung zur Empathie ist, bitte Mut haben zur Kommunikation. Und dass jetzt alle dieses Buttergelb so lieben, streichfähig, zart, weich, zärtlich, danach sehnen wir uns. Es gibt eine Firma, eine schwedische, die hat in Kopenhagen gezeigt, die hat die ganze Kollektion daran aufgebaut.
Wirklich?
Und deshalb nehme ich das jetzt als den Knüller in meinen Vortrag rein, für Sommer 27 bereits.
Ah, das heißt,
also
es bleibt.
Wir arbeiten ja so in unserem Verband und die Kreativen alle, ist ja immer eine Kette, bis das im Laden dann oder im Online zum Verkauf erscheint. Das heißt, was die Designer jetzt in den Schauen zeigen, das kommt erst 1 bis 2 Jahre später in die Läden. Und deshalb schaue ich mir oder wir uns im Verband 800 Designer schauen an. Weltweit.
Aber wie schön, auch auf der anderen Seite.
Ist unglaublich spannend. Daher nehme ich mir auch die Sicherheit, sagen zu können, das ist ein weltweiter Trend. Weil das geht über Dubai, über Türkei, in Spanien, in Portugal, in Deutschland. Berlin macht immer den Anfang, hochinteressant. Und da war grandiose Schauen dabei, muss ich wirklich sagen. Und die analysiere ich dann. Weil wir nicht mehr wie im letzten Jahrhundert einen Trend hatten, der eruptiv sich Raum schaffte, weil das Gefühl für alle da war, das ist jetzt am allerwichtigsten und das müssen wir jetzt am Körper auch so spielen und tragen und wie Joschka Fischer mit Turnschuhen in das hochheilige Politikforum
gegangen ist. Aber es ist Kult.
Es war ganz wichtig. Dass man gesehen hat oder dass die Banker jetzt nicht mehr mit Krawatte erscheinen müssen, sondern dürfen, können, wenn sie wollen. Aber sie können auch sehr leger kommen. Und das ist jetzt bei der Jahrtausendwende passiert. Ich sage immer Zielgruppen dazu, aber man könnte auch sagen Einstellungen. Weil diese unruhige Zeit, die wir jetzt haben, die wirkt sich vierfach unterschiedlich aus.
Aha, inwiefern?
Einerseits Rückzug. Das sind, ich sage immer, die Puristen dazu, die natürlich in den skandinavischen Ländern und bei uns in Deutschland und Frankreich über ein Drittel vertreten sind. Süden ist dann ein bisschen anders, da wird es lebendiger und farbiger. Heißt, keine Farbe. Und wenn überhaupt Farbe, dann sehr zurückgenommen und so verhalten, dass du eigentlich überlegst, ist es jetzt noch Farbe? Ist es grün, ist es blau, ist es rot oder ist es
weiß
so,
mit etwas?
Ja, dadurch, dass wir ja Bauhaus hatten, das kriegst du nicht mehr los. Also schwarz als Farbe der Designer, der Architekten durchgehend, das drückt aus, ich bin überhaupt nicht wichtig, liebe Leute, mein Produkt ist das Wichtige. Das ist hochinteressant. Und auf der anderen Seite weiß, Bei den Griechen war das die Farbe der Erneuerung. Mhm. Deshalb trage ich bewusst weiß.
Ach, schön.
Nicht als Lieblingsfarbe, ich kann auch mal sehr farbig werden. Aber Geschichten jetzt wie hier, wo ich erzählen darf, was hier Sache ist,
ja, über neue
unserer
Dinge.
Gesellschaft, mhm, da trage ich auch die Farbe der Erneuerung.
Und du hast gerade gesagt, in vier Wegen. Genau.
Und dann hat ja im letzten Jahrhundert, mhm, Greenpeace,
ja,
wir haben liebevoll gesagt, die Müsli-Fraktion, häkelnd in der Vorlesung sitzen und alles so ein bisschen.
So das Klischeebild, gell?
Ja,
genau.
Und das hat sich rigoros geändert, weil das ist die ernstzunehmendste Gruppierung geworden, die die Nachhaltigkeit treibt.
Ah.
Und da entstehen wirklich faszinierend im Moment Materialien, die aus Ernährungsabfällen gemacht werden.
Wirklich?
Zum Beispiel
Plastik kenne ich, aber das ist ja, ja hochspannend.
Ja, das ist Upcycling bei Plastik.
Genau.
Gibt es tolle Firmen wie Gläsergrub, ich weiß nicht, ob man sowas sagen
ja,
darf.
Ja, ja, ja.
Also, dass es im Kreislauf bleibt, mhm, und nicht verbrannt wird und auch nicht in Mülldeponien geschafft wird. Also das ist auch eine ganz große Sache.
Mhm.
Und was ich jetzt aber meine, ist der Abfall, der bei der Bananenernte passiert. Aus Bananenblättern werden Fasern entlang gezogen oder beim medizinischen Hanf wird die Faser weiterverwendet. Beim Apfelsaft machen entsteht ja die Maische,
mhm,
also, und es wird verstampft und daraus entsteht ein lederartiges Material.
Nee.
Das Frumat,
wow,
in Südtirol.
Es und das gibt's alles auch,
ja,
schon? Das ist jetzt keine,
ja,
Zukunftsmusik?
Nein, und aus Orangenschalen, das sind die Italiener ganz stark, die werden auch zermahlen, zerpresst und entsteht wieder neues lederartiges Material. Also wir müssen keine Tiere mehr töten, um toll auszusehen und das geliebte
und tun,
Leder
was für die
zu
Umwelt
tragen.
Ja.
Und tun wirklich nachhaltig,
mhm,
das Allerbeste.
Die dritte Richtung, Mara?
Vor 10 Jahren noch konntest du 5 an der Hand aufzählen, mhm, an Designern, die auf das Thema Cross-Culture Wert gelegt, mhm, haben. Und inzwischen sind es über 100 Designer,
oh,
widmen sich ausschließlich dieses Themas. Und zwar schauen die über unsere Migration. Wir lernen ja Menschen sehr, sehr nah kennen.
Mhm.
Und die Designenden holen sich die Musterungen, die Designierungen,
ah,
und bringen die auf Stoffe. Also das ist das Riesendruckthema, wie übrigens beim Nachhaltigkeitsthema auch.
Mhm.
Natur pur an den Körper geholt. Ich will eins sein mit der Natur.
Mhm.
Und hier ist es, ich will zeigen, ich habe Toleranz für andere und möchte andere Kulturen nicht so kennenlernen, dass ich hier rummeckere, warum sind die bei uns?
Mhm. Spannend, ja.
Und das sind fantastische Modelle, das bereite ich gerade in einem Vortrag für die Munich Fabric Start vor.
Mhm.
Was als Anregung sein soll für die Stoffhersteller, tatsächlich für den Sommer 27.
Und viertens?
So, und jetzt wird es ganz spannend.
Noch spannender.
Das sind die Revoluzzer.
Aha, ja, da wird es immer spannend.
Es sind nur 10%,
mhm,
weil das sind oft die jungen Leute. Dazu gehört auch zum Beispiel die ausgebleichte Braue.
Ja, hat man viel auf den Shows gesehen.
Ja.
Sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich
ja
sagen. Ich finde ja neue
Protest.
Trends super, aber das sah schon extrem aus, weil es einfach kein Gesicht mehr war, so, ne? So gefühlt.
Das
ja
ist nämlich genau der Punkt.
Mhm.
Ich möchte mein Gesicht nicht mehr wichtig finden,
mhm,
und nicht mehr zeigen, guckt mal in mein Inneres rein. So interpretiere ich das.
Ah.
Unterhalte dich mit mir, so wie wir jetzt. Sprecht miteinander. Und zeigt nicht nur so, ich sage ja immer Posen dazu,
mhm,
ne, so diesen hier.
Mhm.
Furchtbar.
Mhm.
Das ist einfach nicht mehr da.
En vogue, ja. Jetzt hört man immer wieder, hat der ein oder andere von euch vielleicht auch schon gelesen, von Mikrotrends. Also etwas, was kurze Zeit alle irgendwie toll finden und haben wollen, ganz aktuell. Habe ich ein Beispiel, das sind diese Labubus, diese kleinen Monsterchen. Genau, da scheiden sich die Geister. Die es ja jetzt, glaube ich, sogar schon von allen möglichen Luxusbrands auch gibt für wahnsinnig viel Geld. Also ich glaube, der
irre
größte kostet irgendwie 130.000
ja,
Euro.
Habe ich auch gelesen.
Total crazy. Aber wie kommt sowas und wie kann es sein, dass so etwas dann auch ganz schnell wieder weg ist?
Weißt du noch, die hießen erst Tamagotchi.
Tamagotchis, ja, das war zu meiner Zeit.
So.
So.
Und es ist dasselbe Gefühl.
Mhm.
Hier gerät was aus den Fugen, in unserer Gesellschaft weltweit. Und im Moment ist ja, wer hätte denn gedacht, dass wir noch mal einen Krieg erleben?
Ja.
Und was ist da passiert? Ich möchte wieder Baby sein. Ich möchte Kind sein. Ich möchte lieb haben. Diese Sehnsucht, ich sage immer, zurück in Mutterschoß. Da kann mir nichts passieren.
Das ist schön. Und in Sicherheit gewogen ist, ne, sozusagen.
Die nimmt man in den Arm, diese Tierchen oder diese Kitschfiguren. Und das ist so, ja, ich habe keine Verpflichtung, keine Verantwortung. Ich muss nicht nachdenken.
Aber beim Tamagotchi hatte man eine. Da musste man wenigstens was tun.
Und jetzt nämlich nicht mehr.
Ich musste füttern, schlafen, legen, so. Jetzt musste die Dinger ja nur noch an die Tasche hängen. Okay, also immer, es muss ja auch immer irgendwie neu sein. Was ich ganz spannend finde, Mara, ich habe vor einigen Monaten ein ganz großes Event moderiert in Barcelona. Das wäre auch was für dich gewesen. Da ging es um das Thema KI in Fashion. Also unsere künstliche Intelligenz, die ja in allen Bereichen eine unglaubliche Power hat. Ich glaube, in der Modewelt ein ganz, ganz großes Thema. Ja. Da gab es Vorträge den ganzen Tag, also wir könnten darüber allein einen Podcast machen. Aber was ich spannend fand, die haben Entwürfe gezeigt von wirklich tollen Kleidern, Ensembles, Anzügen, Abendkleidern, Brautkleidern. Das war alles KI. Und die haben Models gezeigt, die über die Laufstege geflogen, gelaufen sind, schöner die als Avatare. Alles, was ich gesehen habe, als Avatare. Da war natürlich mein erster Gedanke, okay, krass, was es überhaupt gibt. Aber der zweite war auch, okay, heißt es in Zukunft auch, dass Modedesigner und Models auch irgendwie verschwinden können?
So, das sind wir im Thema. So. Das ist sehr, sehr zweischneidig, diese Geschichte, KI, und noch lange nicht gegessen. Und zwar, ungeheuer positiv ist, dass an Avataren entworfen wird. Negativ ist es dann, wenn das die Designer nicht mehr bewusst machen und nicht anständig prompten dürfen. Wenn jetzt der Marketingchef meint, naja, da frage ich mal kurz Gemini, ChatGPT, mach mir doch mal ein Bild, mach mir mal dies, mach mir mal jenes. Deshalb ist das ungeheuer positiv im Prinzip. Du musst dir vorstellen, man hat in der Vergangenheit bis zu 300 Prototypen entwickelt und davon nur 50 genommen.
Oh wow.
Und die anderen hat man auf den Müll gebracht. So. Und dann bei der Vervielfältigung 5000 herstellen lassen und davon gehen 3000 in die Müllberge. Und das darf nicht mehr sein. Heißt, wenn ich die Avatare auf den Laufsteg schicke, dann hat der Marketingchef und der Vertriebschef und der CEO-Chef und die Design-Heads, dann haben die Möglichkeit, in aller Ruhe sich das Ganze anzugucken und zu sagen, stimmt für unsere Zielgruppe, das sieht fantastisch aus, das ist stimmig, das ist zu kompliziert, so. Das würde zu viel Geld kosten, aber dann hat man es nicht schon hergestellt.
Ja.
Sondern man sieht und wählt von 300 Avatar-Entwürfen wirklich die 50 aus, die Zielgruppen genau treffen. Und das ist unglaublich positiv, weil das der Nachhaltigkeit dient und diese Modebranche, die ja zum Teil irrsinnig ist und ausufernd ist und wirklich alles andere als nachhaltig, das ist der Anfang.
Okay.
Was aber negativ zu Buche schlägt, ist, dass die ganzen Freelance-Designerinnen, die aus den Modeschulen kommen, fast schon genötigt oder gezwungen in Anführungsstrichen sind, manche wollen es ja auch unbedingt, eigene Kollektionen zu machen. Und es ist auf der einen Seite fantastisch, dass eine neue Generation entsteht mit nachhaltigem Willen, weil unsere Industrie, die bröckelt ja. Warum? Weil sie totlangweilig geworden ist. Also dieser Mut, jetzt komme ich zurück zu dem Burgund und Rottönen, was du vorhin angesprochen hast, das waren noch am Anfang Firmen, die hatten Mut. Die haben an ihre Designer geglaubt und gesagt, wenn du das sagst und das Gefühl dafür hast, dann machen wir das. Und dann war das wirklich eine Explosion für alle. Und inzwischen trauen sich die großen Firmen, weil sie eben so viel produzieren, viel zu viel und viel zu schnell. Das ist wirklich ein eigenes Drama. Und dadurch wird die Mainstream-Mode todeslangweilig. Und dann wundern die Firmen sich, dass wir als Frauen das nicht mehr kaufen.
Ja.
Für was? Das haben wir x-mal. Bläser, mein Gott, ich habe 30 im Schrank.
Ja.
Schäme mich
brauchst
dafür.
Brauchst du nicht den anderen, den 31.
Mehr.
Schwarzen.
Und die ja. Jugendlichen haben das 30. T-Shirt, die brauchen kein 31.
Ja.
Und das sind Dinge, die die neue Generation nicht macht. Aber die können nicht produzieren. Da fehlt das Geld. Weil im Ausland unter 500 kriegst du nichts gemacht. Oder vielleicht mal 200, ja, das gibt's noch. Und ganz selten 100. Und im Inland gibt's gar nichts mehr.
Mhm.
Und da haben wir gesagt, dem müssen wir abhelfen. Und deshalb wollen wir in Absprache mit den Ministerien in den Ländern, haben wir schon 3 begeistert hinter uns gebracht.
Sehr gut.
Dass die, die von den Modeschulen als Meister oder als Gesellen abgehen, dass die sich zu Manufakturen zusammenschließen, für die, die schon da sind, Kleinserien nähen.
Mhm.
Habe ich als Oliver schon mal gefragt,
ja,
weil wir ja auch einen Rücklauf aus der Industrie dafür brauchen.
Ja.
Die fanden das toll, dass die dann die Kleinserie nähen und diese extra Kollektionen, die in kleinen Serien auf den Markt gebracht werden sollen.
Sehr gut. Und man kann viel mehr machen, ja, wenn
so,
du mehrere kleine machst,
genau,
und du kannst gucken, was läuft nicht. Und die Designer können sich ausprobieren. Also dann drücke ich fest die Daumen, dass das gut läuft.
Ja.
Weil du auch gerade gesagt hast, zum Beispiel das Burgund oder Weinrot, jeder sagt es ein bisschen anders. Das ist etwas, was noch bleibt. Vielleicht kannst du so 2, 3 Trends sagen, wo man für Herbst, Winter auf jeden Fall gewappnet ist.
Also das ist auch eine irre interessante Frage. Da gibt es leider eine differenzierte Antwort. Weil es gibt nicht mehr die Farbe, sondern es gibt alle Farben, aber die Tonigkeit ist entscheidend. Also Gelb ist eben dieses Buttergelb.
Ja.
Burgund ist ein ganz zurückgenommenes, weiches Blaurot, das beruhigt. Das heißt, die Trends entwickeln sich, die Farbgefühle, also gerade Farbe ist ja Gefühl pur. Wie ich mich fühle, so ziehe ich mich an. Und in welcher Farbe. Und Blau sind ganz zurückgenommene, blasse Blaus. Also nicht mehr dieses Rot-Blau, wo es so nach vorne geht, sondern ganz zurückhaltend, feinnervig, kann man fast schon sagen. Am meisten Variation gibt es in den Grüntönen, weil da schaut man tatsächlich alle Designer raus in die Natur, geht spazieren, holt alles rein. Ich gehe davon aus, dass sie da auch fotografieren und wirklich die Druckgeschichten fast wörtlich auf den Körper bringen, auf den Stoff bringen.
Und es gab jetzt auch schon einige Winter lang, ist es auch etwas, was uns weiter begleitet, zum Beispiel diese kuscheligen Teddyjacken, weißt du, diese dicken Kuscheljacken, ist das auch etwas,
bleibt,
was bleibt? Ah, sehr gut.
Ja.
Also alle Teddyjacken im Schrank lassen, Leute, da brauchen wir nichts Neues. Der Trenchcoat, Klassiker,
bleibt
auch. Wie ist es mit so, die Farben liebe ich ja einfach, diese ganzen Erdtöne, braun, beige,
so.
Braun war ja jetzt auch ganz groß.
Auch hochinteressant.
Mhm.
Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zum Purismus gehen. Im letzten Jahrhundert war ja Schwarz, Grau, Silber. Ne? Also man hat die Wohnung mit Stahl eingerichtet, mit Glas, mit Grau, so clean wie möglich.
Sehr kühl auch so, ne, für die Wohnung. Ja.
Und seit der Jahrtausendwende ist ein solcher Bedarf nach Zuneigung, nach Liebe, nach Erdwärme und Standhaftigkeit, Bodennähe da. Und deshalb tatsächlich der Sprung von Grau und Silber auf Kupfer und Erdfarben.
Ach, guck.
Das ist der Grund.
Das ist ja spannend. Ja.
Und das hat sich so derartig vehement durchgesetzt, weil alle, die was Neues sich reinholen, auch im Interiorbereich, wollen dieses erdhafte Kuscheln einkokonieren.
Kuscheln ist
das
super.
Das wollen wir alle haben.
Ja.
Und das ist synonym für diese ganzen neuen Braun ins Orange reingehende, aber nicht knallorange wie in den 70ern und nicht apfelgrün wie in den 70ern, sondern alles wird viel, viel differenzierter und verfeinerter. Und das ist eigentlich das, was am deutlichsten ausschlägt, bis auf das 4. Thema. Das sind die künstlichen Farben, diese KI-Farben. Und die können auf der einen Seite so pastellig sein, wo ausgedrückt ist, rühr mich ja nicht an. sagen kein falsches Wort oder ich gehe.
Also man muss sich genau überlegen, auch gerade bei einem Date, was man anzieht, das merke ich jetzt gerade schon. Mara, sprechen wir mal über Preise. Auch da ist ja in der Fashion-Industrie alles dabei, kann man alles haben. Ich fände jetzt mal spannend zum Beispiel, ich sag mal, man hat jetzt einen Pulli, so einen normalen Baumwoll-Sweatshirt-Pulli, die gibt's ja mittlerweile bedruckt mit allen möglichen Brands. Also wir reden da einfach über so einen fast, ich sag mal, so einen Do-it-yourself-Druck, den man auch bei Flyer-Alarm vorne drauf drucken kann. Da wird dann einfach Gucci vorne drauf oder Balenciaga oder Celine, ne? Und viel mehr ist da nicht. Also der Pulli ist einfach wie ein normaler Hoodie. So, jetzt könnte ich in Anführungszeichen den gleichen kaufe ich bei H&M, ist der gleiche Hoodie und da ist dann vielleicht vorne in dem gleichen Druck drauf gebrandet New York 1889. Ja? Also wenn du dann reinguckst, beides 100% Cotton, also Baumwolle, so. Jetzt kostet der eine 1200, ja, und der andere 40. Jetzt muss man kein Experte sein in der Branche, um festzustellen, also so Unterschiede kann es ja in dem Material eigentlich gar nicht
null
geben. Ja,
genau.
Für zwischen 40 und 1200. Trotzdem ist es ja so, dass viele Menschen eine Marke, eine Luxusmarke wählen. Was kauft man sich noch mit dem Namen? Weil man kauft ja eigentlich nicht den Pulli und die Qualität.
Also ich finde es großartig, dass du das Thema auch anschneidest. Mhm. Weil diese Markenhysterie hat wirklich nur ausschließlich damit zu tun, ich gehöre dazu. Mhm. Ich bin Establishment, ich habe genug Geld, ich kann es mir leisten. Und diese Leistungsgesellschaft, die ich widerwärtig finde inzwischen, die provoziert solche Verhaltensweisen regelrecht. Das heißt, wenn ich mir ein Gucci leisten kann oder ein Hermes, dann gehöre ich dazu. Mhm. Und diese Sicherheit wollen die auch haben, die sich's eigentlich nämlich nicht leisten können. Die sparen dann darauf, nur damit sie mit so einem Täschchen gesehen werden. Und das Gegenüber, das ist ja gerade das, was Mode ausmacht und Trend ausmacht. Das Gegenüber sieht, die kommt aus dem gehobenen Mittelstand, sonst könnte sie sich das nicht leisten. Mhm. Und dann ist sie anerkannt. Mhm. Und dieses Bedürfnis nach anerkannt werden, und jetzt sind wir wieder bei dem Empathie-Thema.
Ja, ja.
Das fehlt uns vollkommen.
Ja. Und würdest du sagen, das wird extremer?
Ja. Mhm. Vor dem Bahnhof bei uns, als ich gestern nach Berlin gefahren bin, ich war ja im Kulturrat gerade, und dann war eine Schlägerei im Gange.
Oh.
Und da bin ich hingegangen und habe gesagt, Jungs, wenn ihr das jetzt ganz ruhig sagt, mir tut es weh, wenn ihr so rumgrölt und die Fäuste erhebt und euch in aller Ruhe erklärt, um was es eigentlich geht, dann bleibe ich so lange stehen, bis das...
Oh Mara, du bist aber auch noch mutig, muss ich jetzt mal sagen an der Stelle.
Ich will mutig sein.
Wow.
Und dann haben die tatsächlich aufgehört.
Ehrlich?
Und der 40-Jährige hat dem 24-Jährigen erklärt, was er wollte doch eigentlich nur eine Zigarette schnorren.
Ach, damit ging's los.
Ja.
Ach du lieber Gott.
Da tummelt sich einfach auf der Wiese alles und jeder. Und das meine ich damit. Einmischen bitte. Und dann sind die Jungs hochzufrieden wieder auf ihre Wiese. Und die beiden 40-Jährigen haben sich bei mir bedankt.
Aber da hast du sehr viel Karma-Punkte gesammelt schon an dem Tag. Ja, ich sag ja auch immer, reden hilft. Ja, das muss man einfach sagen.
Du
reden
echt,
hilft, ja.
Ja.
Lass uns auch nochmal über Beauty sprechen, Mara. Wir hatten schon die gebleichten Augenbrauen. Mhm. Wie funktioniert das in der Trendforschung, was ihr beobachtet? Gehen Beauty und Fashion immer Hand in Hand? Also bedingt ein so ein bisschen das andere? Man sieht ja
das
Fashion
sind ja
und man sieht Beauty-Trends zusammen.
Kreativen Menschen, die diese Antennen haben. Und wenn das nicht gleich wäre, würde was nicht stimmen.
Ja, ich sag mal, wenn der Designer sagt, so, wir machen jetzt fluffige Blümchenkleider und der Beauty-Trend wäre, wir kleben uns die Augenbrauen weg, das würde irgendwie jetzt nicht so passen, ne? Würde man denken.
Deshalb sage ich, es sind vier Gruppierungen, die unterschiedliche Haltungen zeigen wollen.
Mhm. Und was würdest du sagen, habt ihr schon etwas beobachtet, jetzt auch für die kommende Saison, was Beauty angeht? Also wird das mehr? Ich meine, es gab ja auch mal eine Zeit, dieses extreme Contouring, ne? Dann ist das wieder zurückgegangen, der ganze Kim Kardashian-Hype so ein bisschen. Dann gab es diese knalligen Lippen eine Zeit lang, auch diese ganz dunklen Lippen. Gibt es da schon eine Prognose jetzt so Herbst, Winter? Du
ja,
musst ja erstmal rechnen in deinen ganzen Seasons.
Die Prognose zu stellen. Dieser Zwang, schön zu sein und nicht von innen raus schön sein zu dürfen. Mhm. Das ist eine ganz große gesellschaftliche Gefahr. Bei Models sieht man es auch toll. Mhm. Da kommen jetzt die Krehairs auf die Bühne.
Aha, die so Best Damen, Ager heißt Best sie auch Ager, gerne. Ja.
Die tatsächlich auch mal biologisches Alter 80 haben, aber von ihrer Dynamik her einfach jung geblieben sind und eine tolle Ausstrahlung haben, kommen immer mehr auf die Bühne. Mhm. Oder eben auch die Big Damen.
Curvy und ja.
Genau. Und das finde ich eine sehr,
und Models
sehr gute.
Mit Makel finde ich auch schön. So wird es immer genannt, mit Makel. Dann ist jetzt wieder die Frage, genau. Was heißt Makel? So. Aber die, die eben nicht so auch in das typische perfekte Bild passen.
Genau.
Mhm.
Bis hin zu im Rollstuhl eingebundene Frauen oder Mädchen. Mhm. Die werden wirklich mit auf die Bühne geholt, um zu sagen, Leute, wir machen das für ganz normale Menschen. Mhm. Und wir brauchen keine Makermodels mehr und auch keine Törtchen. Das ist bei mir so ein Triggerpunkt, das Terz.
Du, das ist ja auch okay. Ich meine, du arbeitest den ganzen Tag damit und das seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube auch schon, dass man da einfach das eine gut findet und irgendwas muss dich ja auch triggern. Das wäre sonst irgendwie auch komisch, Mara. Da würde ich mir Gedanken machen.
Negativ triggern.
Ja, gut, auch das, also wenn dich jetzt alles kalt lassen würde, das ganz ist ja auch komisch zum Thema Empathie. Ja. Gell? Irgendwie muss man ja auch menschlich sein. Ich habe es gerade gesagt, du bist lange, lange in der Modebranche unterwegs. Im nächsten Jahr soll es den zweiten Teil von Der Teufel trägt Prada geben, der berühmte Kinofilm. Weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Ich bin ein Riesenfan. Da war ja die
tolle Film.
Ja, ganz, ganz toll. Also die berühmte Anna Wintour. Ja.
Genau.
Ist es wirklich so böse in der Fashion-Industrie?
Ja. Ja. Eindeutig ja. Haifischbecken.
Wirklich.
Ich würde nicht sagen, dass in anderen Branchen nicht so ist.
Ja.
Aber in der Modebranche ekelhaft, wirklich.
Also der Teufel trägt Prada quasi.
Wenn du wagst, 50 zu werden, bist du draußen.
Ei.
Bei unseren Mitgliedern, du, das ist so schlimm und so dramatisch. Die sind Heads für zum Beispiel Strickbereich oder für den Kiko-Bereich. Ganz egal, in dem Moment, wo der CEO oder die Marketingleute oder die Vertriebler merken, oh, die wird jetzt da langsam 50. Männer dürfen 50 werden.
Mhm. Ja, das ist leider das in ist der Filmindustrie ja auch
ganz,
so.
Ganz, ganz schlimm.
Mhm.
Und da kämpfe ich auch.
Da hofft man immer, dass sich was tut. Und eigentlich denkt man auch immer,
immer
es tut
nicht.
Sich was. Ne? Aber
ich hoffe,
nicht.
Dass die jungen Leute damit aufräumen, mit dieser Altersbegrenzung, die ja eigentlich keine ist. Und dann wird gejammert, wir haben keine Arbeitskräfte. Wir brauchen die Oldies. Und lass die doch zurückkommen.
Also nee, es passt das alles, wie man es
ist wirklich
so
ganz schlimm. Wir haben über 90% sind da Frauen beschäftigt.
Mhm.
Karriere machen die Männer.
Das geht so aber auch nicht. Vielleicht noch abschließend, liebe Mara, du hast uns ja so viel schon mitgenommen und überall mal reinblinzeln lassen in deine spannende Branche. Da könnte man natürlich noch viel mehr drüber sprechen. Welchen Modetrend würdest du dir persönlich wieder zurückwünschen oder einen ganz neuen wünschen, dass er kommt?
Kann ich dir sagen.
Ja.
Nicht für mich selbst,
ja.
Sondern ich freue mich, wenn am Ende dieses Jahrhunderts alle Männer wissen, ich darf auch Kleider anziehen, wenn ich die Lust dazu habe.
Oh, das hast
Weil
du
wir
ganz schön
haben
gesagt.
Ja Marlene Dietrich die Hose im letzten Jahrhundert erobert. Und jetzt, liebe Männer, erobert euch doch bitte das Kleid und die Röcke.
Oh. Meine Liebe, vielen, vielen Dank. Mara Michel, danke für diese spannenden Einblicke in deine wundervolle und wundersame Branche. Danke, dass du unser Gast heute warst in Bunte Wipgloss. Bleib so zauberhaft, wie du bist.
Ich danke dir. Also tolle Fragen. Da kann man ja nur strahlen, dass man da Antwort geben darf.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knebler.